Ja, das ist mir eine ganz, ganz große Freude, hier stehen zu dürfen, weil, wie ich schon am Anfang erwähnte, ich bin ein Kind dieser Gemeinde. Ich kam kurz zuvor erst zum Glauben und alles, was ich hier in München erlebt habe, war Präsentation des Glaubens, Präsentation, wie funktioniert Gemeinde, Präsentation auch vom Dienst. Amerikanische Missionare, die nach Deutschland gekommen sind, die alles aufgegeben haben, die hier ihr Leben aufopfern, die ihre Zeit investiert haben, haben mir beigebracht, was Dienen ist. Die haben mir das Verständnis von Gemeinde und Mission beigebracht. Das ist gewaltig. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das ist, was meinen Dienst geprägt hat. Nicht nur meinen, sondern vieler der hier Anwesenden den Dienst geprägt hat. Wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann ist es nämlich was ganz Besonderes. Es ist etwas sehr Heiliges, Gemeinde. Wenn wir uns überlegen, Jesus Christus kam auf diese Erde und hat nicht nur Menschen erlöst, er hat sie nicht nur einfach hineingestellt in diese Gesellschaft, sondern hat Gemeinde gestiftet. Alles, was mit Christsein zu tun hat, hat mit Gemeinde zu tun. Es gibt nichts daneben. Christsein bedeutet gleich, Gemeindeglied zu sein, mit anderen unterwegs zu sein für den Herrn Jesus Christus. Sehr zielorientiert, sehr zielorientiert. Das ist mich begeistert. Also ich habe nie darüber nachgedacht, gibt es ein Christsein ohne Gemeinde? Wobei, wenn ihr jetzt den Baudet fragen würdet oder den Lomax, wenn der hier wäre, die würden euch andere Storys aus den Anfangsjahren meines Christseins erzählen, wo ich sehr unverbindlich war. Aber das ist, was Gemeinde ausmacht, dass dann auch wieder der Dienst zum Zug kommt und die Ältesten und die reiferen Geschwister gehen den Unreifen nach und erziehen sie hin, um ihnen die Wertschätzung beizubringen für Gemeinde. Mir fehlt das Wort. Ich möchte euch einen Vers und welchen anderen, es gab einige, aber aus 1. Timotheus 3 nahebringen und auch der Gemeinde hier am Westkreuz mit auf den Weg geben. 1. Timotheus 3, da schreibt der Paulus an den Timotheus: Solche schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, falls ich aber verzöge, damit du wissest, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Wie man wandeln soll im Hause Gottes. Das ist Gottes Haus. Und da ist nicht das Gebäude gemeint, da ist nicht diese alte Mechanikerwerkstatt am Westkreuz gemeint, die sie jetzt aufgeben muss, die Gemeinde, weil sie abgerissen wird, die mühevoll umgebaut worden ist. Aber das, was da entstanden ist, das war Gemeinde. Dass da jemand kehrt, jemand mauert, jemand verputzt, der noch nie verputzt hat, jemand Fliesen legt. Und zwischendurch geschieht diese ganz normale Arbeit weiter, dass man evangelisiert, Menschen nachgeht, dass man das Evangelium praktisch erfahrbar macht für Menschen. Das ist Gemeinde. Und so wird Gemeinde gebaut. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist seine Gemeinde, nicht unsere Gemeinde. Und das ist vielleicht der Schlüssel, den wir brauchen für die heutige Zeit. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gemeinde, die ihm gehört, wo wir hineingekommen sind. Die nicht uns dient, die nicht nach unseren Maßstäben gestaltet wird, sondern sie gehört ihm. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Was waren die Aufgaben von Timotheus eigentlich im Timotheusbrief? Er gab Anweisungen, also der Paulus an den Timotheus, und hat ihm gesagt, du, so und so soll die Gemeinde aussehen, das ist, was du in den Mittelpunkt stellen sollst, so sollst du das alles organisieren, so kannst du dich wehren gegen falsche Entwicklungen und so sollst du Gemeinde gesund auf den Weg bringen. Und so gibt er ihm Anweisungen für Gebet, für die Stellung der Frau, für Leiterschaft in der Gemeinde, aber auch zur Abgrenzung, aber auch für die Dienste der Gemeinde und die Ämter der Gemeinde. Wenn ich den Timotheusbrief anschaue, dann sticht mir eins ins Auge: glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Ich frage dich nicht nur, liebst du den Herrn Jesus und liebst du Gemeinde, sondern liebst du das Wort? Liebst du das Wort Gottes? Und ich sage immer, eigentlich was passiert ist, unsere Gemeinde ist so gut, wie der einzelne Gläubige ist, wenn man von Gutsein reden kann. Aber eigentlich ist es doch das. Gemeinde besteht aus einzelnen Gliedern, aus einzelnen Bausteinen, aus einzelnen Menschen. Und so sehr wie wir unsere Bibel lieben, so sehr wie ich den Herrn Jesus liebe, so sehr vielleicht wie ich auch Gemeinde liebe, so ist unsere Gemeinde. Du wirst nichts Besseres finden, als das, dass du auf dem Weg bist und liebst diese drei Dinge. Glaubwürdig ist das Wort. Und dieses Wort legt Paulus dem Timotheus ans Herz. Nämlich das Wort soll in der Gemeinde als Grundlage manifestiert sein. Einmal sagt Paulus zu ihm, du nun mein Sohn, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diesen Wertmaßstab oder diese Herausforderung, weil, also dass das Wort in der Gemeinde da sein muss, weil es nämlich die Gesellschaft braucht, den Einfluss des Wortes Gottes. Aber es kommt ja nur in die Gesellschaft hinein, also außerhalb dieser Mauern, wenn der einzelne Gläubige wirklich dieses Wort auch mitnimmt. Und deswegen soll Timotheus das Wort weitergeben, treuen Menschen anbefehlen, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, Gemeinde besteht eigentlich im Wesentlichen aus treuen Menschen. Die bereit sind, das Wort Gottes anzunehmen, sich demütig unterweisen zu lassen, zu überlegen gemeinsam, wie kann ich das Wort in den Alltag hineinbringen. Mein Alltag, das Leben meiner Frau, besteht eigentlich zu meisten Teilen in unserer Gesellschaft daraus, das Wort Gottes an den Mann zu bringen. Und das passiert ganz normal im Schulalltag, wenn die Lehrer auf komische Ideen kommen. Dann hinzugehen, vorstellig zu werden, nicht als Meckerer, sondern einfach zu sagen, wir haben da eine andere Auffassung von Erziehung, eine andere Auffassung von Lebensgrundlage und wir kommen hier in einen großen Konflikt, das heißt die Kinder, und wir wollen ihnen gerne weitergeben, wie wir das sehen. In einer netten Art und Weise. Und wenn ich heute Leute treffe auf der Straße oder auch im Schul, die Kinder sind jetzt schon älter, da gibt es fast keinen Elternbeirat mehr in den Schulen, es wird irgendwie anders organisiert, dann kennen uns Leute deswegen, weil wir oft da erschienen sind und einfach weitergegeben haben auf nette Art und Weise, wie Christsein aussieht praktisch. Das wissen die nicht mehr. Ein normaler Bayer weiß nicht mehr, was Gottes Wille ist für den Alltag. Weiß er nicht. Der hat irgendwelche Ideen, aber ich möchte euch was vorlesen hier vom Kardinal Ratzinger, von unserem Papst. Finde ich einfach witzig, das Zitat. Weiß nicht, ob das hierher passt, gell? Aber ich meine, ich denke einfach, das zeigt eigentlich, wo unsere Gesellschaft steht. Wenn das es für viele Gott nicht mehr gibt, beobachten wir Deutschland schon seit 30, 40 Jahren. Zwar haben die beiden großen Kirchen jeweils 26 Millionen Mitglieder, das sind 80 Millionen Einwohner in Deutschland, 2/3 der Bevölkerung, aber viele brauchen bei Festlichkeiten wie Taufe, Hochzeit, Beerdigung die kirchlichen Rituale nur noch als zeremonielle Staffage ihrer Feier und nehmen sie als Sozialleistung gern in Anspruch. Die Kirchen aber sind leer und nur an hohen Festtagen noch gut besucht. Die Menschen in Deutschland haben, wie Papst Benedikt der 16. formulierte, Unlust am Glauben. Und du wirst dir sagen, das ist komisch, dass er das hier erwähnt, aber das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Das ist die Gesellschaft, mit der wir zu tun haben im Alltag. Und weißt du, manchmal sind wir ähnlich. Wir sind zusammen als Gemeinde, wir lassen uns schulen, wir genießen das Wort Gottes, die Gemeinschaft und dann gehen wir raus in den Alltag und eigentlich, was es ist, das Christliche, ist eine nette Staffage unseres Alltags. Die Frage, die wir uns stellen sollen, ist eigentlich, sind wir treue Menschen? Und das möchte ich den Gemeindemitgliedern hier stellen, weil es liegt jedem Pastor und Ältesten auf dem Herzen, lauter treue Menschen um sich herum zu haben, aber auch selbst treu zu sein, weil wir einen treuen Herrn haben. Aber ich möchte dich fragen, bist du ein treuer Mensch, der diese Gemeinde ausmacht? Treu sind nicht nur Timotheus und Paulus. Gemeinde besteht aus verschiedensartigsten Menschen. Also ich finde es immer wieder ein Wunder. Wenn ich mich an die Anfangszeit erinnere in München-West, wir kamen als junges Ehepaar, frisch verheiratet, wir waren vielleicht ein halbes Jahr verheiratet nach München. Ich war ganz frisch im Glauben, wie Andrea vielleicht ein Jahr, ungefähr, oder anderthalb Jahre im Glauben. Und wir kamen in diese Gemeinde hinein und es waren dort lauter alte Leute, so um die 40. Also ich bin jetzt 45, nur dass ihr das richtig einordnet, okay? Aber ich habe mir gedacht, was will ich hier? Was will ich hier? Wenn ich nicht vorher schon irgendwo die Idee bekommen hätte und auch das als Last auf das Herz bekommen hätte, Gemeinde ist unabhängig von Attraktivität, von irgendwelchen Dingen, die es sympathisch macht, sondern eher eigentlich eine Gemeinschaft, die Gott zusammengestellt hat, wäre ich da nicht geblieben, ganz ehrlich nicht. Also ich hätte keine Lust drauf. Es ist mehr als ein Verein. Und so haben wir gesagt, okay, hier wollen wir bleiben, hier wollen wir mithelfen und es war noch gar keine Gemeinde zu dem Zeitpunkt. Hier wollen wir dabei sein. Und es war ein langer Weg, mich weiter zu erziehen. Aber es besteht aus verschiedenartigsten Menschen, so eine Gemeinde. Ganz, ganz unterschiedlich. Die Irmgard hier vorne. Irmgard, wie alt bist du? darf man nicht fragen, gell? Ich bin lauter falsche Sachen, sage ich heute. Aber die Irmgard, die kenne ich noch, die hat unsere Kinder gewiegt. Nö, gell? 86, stell dir vor, 86 Jahre. Und wir kennen uns sehr lange. Sehr lange. Die hat meine Kinder gewiegt. Die hat auf meine Kinder aufgepasst. Mit ihr habe ich zusammen gedient als Jungspund. Und die hat es überlebt. Gell? Nein, das ist gewaltig. Das ist Gemeinde. Verschiedenartige Menschen an einem Ziel, dem Herrn zu dienen. Wisst ihr, es ist ein Wunder, was Paulus hier anspricht. Timotheus soll in der Gnade Gottes erstarken. Wisst ihr, dass Gemeinde echt von Gnade abhängig ist? Also, wenn du mich zum richtigen Zeitpunkt fragst, würde ich sagen, ich kann ein Buch über Gemeindegründung schreiben. Selbst Reinhold könnte eins schreiben, gell? Mittlerweile, wir wissen alles über Gemeindegründung. Fragst du zum falschen Zeitpunkt, werde ich dir sagen, ich kann dir ein Buch schreiben, wie man Gemeinde zerstört. Ich kann dir sagen, wie Gemeinde missglückt. Aber auf der anderen Seite kann ich dir auch sagen, wie Gemeinde wunderbar herrlich ist und wie sie im Aufwind geht, wie der Herr sie segnet. Das liegt so eng beieinander. Warum? Weil die Gnade Gottes abhängig ist. Gott selbst baut Gemeinde. Und das mit allen Höhen und Tiefen. Gemeindegründung hat viel mit Strategie und Planung zu tun. Mit Lehrplänen, mit einer guten Ausführung des praktischen Dienstes. Menschen lieben, ihnen nachgehen, sie an die Hand nehmen, Zeit in Liebe zu investieren in sie. Aber weißt du, bei aller guten Ausübung wird eines sichtbar, dass etwas nur entsteht durch das gnädige Wirken Gottes. Dass, wenn Gott wirklich eingreift und die Schäfchen an die Hand nimmt und ihnen Wahrheiten aufs Herz legt und zum Handeln kommen lässt, treue Menschen, treu in dem Sinn, dass ich mich von Gott schulen lasse. Wir lesen hier von einer Gemeinde, die Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit ist. Warum ist es so wichtig, dass ich treu bin? Ja, dass ich eben dabei bleibe, auch wenn es schwierig wird. Ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Ich bin Bauingenieur von Beruf. Das habe ich bevor ich dann zum Pastor gewechselt habe oder zum Ältesten oder zum Missionar. Aber ich weiß, was eine Stütze ist. Habe ich oft genug berechnet und eingebaut und überprüft und was weiß ich, was es alles für Stützen gibt. Das ist zum Beispiel sehr interessant, das ist eine schlanke Stütze hier an der Ecke und ein hoher Träger, damit die Stütze das überhaupt kann. Also es ist interessant, wenn ich sowas sehe, dann bin ich begeistert. Kann ich dir alles drüber erklären über so Sachen. Eine Stütze ist meist ein vertikales Bauteil, damit es auch die anderen verstehen unter uns, das Lasten hauptsächlich in Richtung einer Längsachse aufnimmt und weiterleitet. Und da sind wir schon beim Problem. Wenn die Gemeinde ein Pfeiler ist und eine Stütze, soll sie Lasten aufnehmen können. Ein Druckglied. Wenn wir uns das vor Augen halten, ein Druckglied zu sein, dann möchte ich das ganz und gar nicht. Ganz ehrlich, ein Druckglied sein. Etwas, was Druck aufnehmen soll. Und das war Gottes Plan. Als Material kommen nur Baustoffe in Frage, die ausreichende Druckfestigkeit besitzen. Ich frage dich mal, besitzt du ausreichende Druckfestigkeit? Wenn du es nicht weißt, komm zu uns in die Gemeinde mal für 4 Wochen und arbeite einfach mal mit und dann wirst du feststellen, ob du druckfest bist. Das ist Gemeinde. Was machen die meisten Menschen, die nicht druckfest sind? Sie verlassen Gemeinde. Sie gehen von Gemeinde zu Gemeinde, weil sie eine Gemeinde suchen, die keine Druckfestigkeit erfordert. Wo ich vielleicht als Steinchen außen zur Deko dranhängen kann oder so. Aber eigentlich, was Gott geplant hat für jeden Christen, ein Teil zu sein von einem Pfeiler, der druckfest ist, der Druck aufnehmen kann, der dem Druck der Gesellschaft widerstehen kann. Hast du dir das je überlegt, dass wir den Druck oder dass der Druck auf die Gemeinde zunimmt, dass wir enger zusammenrücken müssen, wenn der Druck zunimmt, dass Gemeinde geschult wird, dass sie vorangeht, wenn Druck von außen entsteht? Warum wachsen Gemeinden in so Verfolgungsländern wie China oder in Nordkorea? Warum wachsen die so? Warum kommen dort reife Christen hervor, weil sie unter Druck stehen? Manche Christen wollen dem Druck ausweichen, manche Gemeinden sogar wollen dem Druck ausweichen. Und was machen sie? Sie passen sich der Gesellschaft an, der Lüge der Gesellschaft, um den Druck zu mindern auf die Gemeinde. Das ist ja das Schlimmste, was wir machen können, einfach nur um Anerkennung zu kämpfen. Obwohl Gott ja hier gesagt hat, du, ihr seid die Grundfeste, der Pfeiler der Wahrheit. Das wirklich Geniale ist, dass Gott immer Menschen findet und gebraucht, die wirklich bereit sind, in und durch die Gemeinde seinen Dienst vor Ort auszuführen. Die bereit sind, eben in der Gemeinde diesen Druck auszuhalten. Und dafür ist auch dieser Tag heute ein gewaltiges Zeugnis. Ich habe viele bekannte Gesichter gesehen hier. Viele Gesichter, die ich schätze, viele Menschen, die ich schätze, die dem Druck standhalten. Einfach gesagt haben, ich stehe hier für den Herrn und für das Zeugnis des Herrn und ich stehe für das Evangelium hier. Dieses andere Wort, was Grundfeste bedeutet hier, das bedeutet so viel wie Bollwerk, stabile Unterlage, ein fester, tragender Unterbau, eben ein Fundament. Und wenn wir über das Gegenteil nachdenken, würden wir sagen, manchmal, wir sind in den Grundfesten der Überzeugung erschüttert worden. Aber was passiert? Wir haben eine feste Überzeugung. Wie war es? Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Wir haben eine Überzeugung, die uns zum Bollwerk macht, nämlich die Wahrheit Gottes. Wir sind kein Selbstzweck als Gemeinde. Sie besteht nicht, um ein paar nette Stunden mit Gleichgesinnten die Woche über zu haben. Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, die für Gott unterwegs sind. Hier treffen sich die Botschaft der Christi zur Ausrüstung, zum Gebet, ja manchmal einfach zum Weinen, je nachdem wie der Druck wächst. Einfach fassungslos auf Dinge zu schauen, die gerade um uns herum geschehen in der Gesellschaft. Aber hier in der Gemeinde wird das Bollwerk gefestigt, um seinen Dienst in der Gesellschaft zu tun. Diese Gesellschaft braucht die Gemeinde. Diese Gesellschaft braucht das Zeugnis. Ich glaube, Deutschland wäre viel, viel schlimmer dran, wenn wir Gemeinden nicht hätten. Gute Gemeinden, die das Wort Gottes hochhalten und im Alltag einsetzen. Weißt du, ich muss dir ein trauriges Erlebnis erzählen, weil wir viel in der Schule unterwegs sind und immer wieder Gehör gefunden haben, bis zum Rektor, ja manchmal noch weiter nach oben, uns einfach auf nette Art und Weise für das Wort Gottes eingesetzt und für gute Prinzipien, die unsere Kinder lernen sollen, egal ob gläubig oder ungläubig, haben wir einmal festgestellt, dass ein Jahr später herauskam, dass noch 4 andere gläubige Familien in unserer Klasse waren. Also in der Klasse unseres Jungen. Wir haben 4 Jungs. Und ich war schwer erschüttert. Wie oft, könnte mir genauso passieren, wie oft verkneife ich mir das Zeugnis für den Herrn? Wie oft bin ich nicht als jemand, der die Wahrheit bringt, unterwegs? Und plötzlich ein Jahr später merkst du, da waren noch 4 andere Familien, die den Mund nicht aufgekriegt haben. Die gucken einfach zu. Weil es erzeugt Druck, Herausforderungen im Alltag. Diese Gesellschaft braucht das Zeugnis. Diese Gesellschaft braucht starke Gemeinden. Deswegen der Aufruf, einfach der Gemeinde beizutreten. Nicht nur der Gemeinde beizutreten, sondern auch Bestandteil der Gemeinde, aktiver Bestandteil der Gemeinde zu sein. Wenn du jetzt sagst, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll, weil ich bin kein so starker. Und wenn du mich vor 20 Jahren erlebt hättest, ich war einer gewesen, der den Mund nicht aufkriegt. Ich musste einen Statik-Vortrag halten auf der Fachhochschule. Das ist eins meiner Lieblingssachen gewesen. Nicht der Vortrag, sondern die Statik. Der war eine Viertelstunde fertig und ich hätte eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, weil ich die Kiemen nicht auseinanderkriege, okay, die Zähne. Das hat Gott gemacht irgendwann. Der hat mich dazu befähigt, sonst wäre ich heute hier ganz hinten gesessen mit einem roten Kopf und gehofft hätte ich, dass mich keiner aufruft. Christus ist der zentrale Stein, weil Christus macht es möglich. Gott verändert uns. Die Macht Jesu verändert uns. Er ist der Stein, der von den Bauleuten verschmäht wurde und zum Eckstein geworden ist. Er ist der, der Hand angelegt hat, der uns verändert hat. Allein durch die Tatsache, dass Christus der Eckstein ist, wird die Gemeinde Druck anzunehmen haben. Das ist ja wie ein rotes Tuch. Wenn du Gemeinde machst und hältst Christus hoch, dann kommen die anderen auf dich zu. Aber Christus ist es auch, der diesen Druck annimmt und wir stehen nicht in der ersten Linie. Eine der schönsten Stellen dazu sehe ich in Kolosser Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Keine Angst, ich halte keine Sonntagspredigt. Also nicht so lang. Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Finde ich deswegen so interessant, weil wir voll aus der Schusslinie kommen. Wir müssen uns dazu durchringen, in die Schusslinie zu treten. Aber eigentlich, was passiert ist, Gott legt den Arm um uns, geht vor uns und nimmt alles an. Hier steht in Kolosser Kapitel 1, Vers 9 bis 11, weshalb wir auch von dem Tage an, da wir es vernommen haben, nicht aufhören, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Und was macht diesen würdigen Wandel aus? Dass wir zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar sind in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit, mit aller Standhaftigkeit und Geduld. Mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Standhaftigkeit und Geduld. Gott steht da, der macht es. Wir müssen uns entscheiden, okay, ich bin da, ich trete dafür ein. Ich bewundere den Reinhold, obwohl wir keine Menschen hochhalten wollen, okay, wir vergessen es gleich wieder. Aber ich bewundere ihn, dass er hier diesen Dienst tut, mit einem kaputten Rücken. Wenn du das nicht weißt, kannst du ihn fragen. Und ich weiß, wie viel Gnade dafür von Gott nötig ist, diesen Dienst auszuüben. Rein gesundheitlich. Aber ich weiß das von vielen anderen auch. Weil jeder sein Paket zu tragen hat. Selbst die Gemeindeglieder haben ihr Paket zu tragen und haben Gnade nötig, in dem Dienst Gottes zu stehen. Aber weißt du, er gibt sie uns. Es gibt keinen Grund, nicht in diesem Dienst zu stehen. Gott kennt dich durch und durch. Gemeinde ist die Summe aller Steine. Christus ist der zentrale Stein, aber Gemeinde ist die Summe aller Steine. In 1. Petrus 2, Vers 5 lesen wir, so lasset auch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Lass dich aufbauen als lebendiger Stein, als ein Stein, der sich anpassen lässt, der sich einfügt, der aktiv unterwegs ist im geistlichen Haus. Ich finde es so interessant, ein heiliges Priestertum. Es gibt anscheinend auch ein Priestertum, das nicht heilig ist. Und es gibt Christen, die nicht als Priester unterwegs sind. Wisst ihr, was Priestertum ist? Ich bringe Gott zu den Menschen und die Menschen zu Gott. Das ist der Alltag. Wir diskutieren viel bei uns in der Gemeinde darüber, in Bibelstunden, vor dem Gebetsanliegen. Wie bringst du deinen Freund, deinen Arbeitskollegen, deinen Geschäftspartner zu Jesus? Das ist Priestertum. Wie bringe ich Gott ganz passend da hinein? Wir haben am nächsten Samstag eine 50er-Party, zwei 50er, sind 100 insgesamt. Und das wird eine evangelistische Veranstaltung werden. Das ist nicht unfair den Leuten gegenüber, aber die wissen eh schon, was sie erwartet. Eine kleine Andacht von einem Pastor aus Ingolstadt, ein paar Lieder vielleicht und sonst gute, nette Gespräche über den Alltag, in denen Gott mit einbezogen wird. Und es wird Druck erzeugen. Da ist jetzt schon Druck zu spüren bei dem Einladung übergeben. Was wird auf mich zukommen? Für diese Menschen, die eingeladen sind. Aber auch bei manchen Gemeindegliedern, die einfach überreden müssen. Wie kann ich denn das Evangelium den Menschen nahebringen? Um geistliche Opfer zu opfern. Nicht irgendwas, was mich nichts kostet, sondern ein Opfer, das geistlich ist, das Gott wohlgefällig ist. Die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die Christus zum Mittelpunkt des Lebens gemacht haben. Jetzt muss ich kurz. Und da die Bibel nur aus Lieblingsversen besteht, kommt wieder einer aus Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das sagt Jesus selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn die Gemeinde aus Menschen besteht, die Christus zum Mittelpunkt des Lebens haben, dann müssen es Menschen sein, für die Jesus der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit und das einzige Leben bedeutet. Das wahre Leben. Kennst du das? Du bist, also wir waren jetzt in Transnistrien zu einem Missionseinsatz, ich muss kurz Werbung machen, wie so ein Werbeblock. Da waren Menschen dabei, die waren vorbereitet. Und eigentlich haben wir nicht viel gefordert von diesen Christen, sondern nur das, was einen Christen ausmacht, eben, dass Jesus für sie das Wichtigste ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es war interessant, was für eine Eigendynamik das bekommt, wenn man das Wort gebrauchen darf, wenn jeder mit der gleichen Haltung unterwegs ist. Natürlich gab es auch Schwierigkeiten, aber der Grundtenor war, Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, wir wollen ihm dienen und fertig. Es gibt nichts daneben. Das schätzen wir. Wir lieben es, mit so Menschen unterwegs zu sein. Die Frage ist es deine Wahrheit, dein Weg und dein Leben, der Herr Jesus? Es ist nicht ein Glaubensbekenntnis, ein Glaubensverständnis, ein Katechismus, eine Gemeinde, sondern es ist eine Person, Jesus Christus, die uns wichtig ist. Es ist dein Lebensprinzip als Christ vor Ort. Das, was andere als überzogen und extrem wahrnehmen, das ist es nämlich, wenn du sagst, Jesus ist die einzige Wahrheit oder Jesus ist mein Weg zum Leben oder mein Weg, auf dem ich unterwegs bin, dann bist du völlig extremistisch eigentlich. Extrem. Aber weißt du, wann wir das tolerieren, wenn jemand frisch verliebt ist? Also das ist völlig verrückt, durchgeknallt. Die sagen so Sachen wie, ja, jetzt fahre ich mal schnell nach Venedig für mein nächstes Date und die nehme ich da mit auf den Markusplatz und zeige ihnen alles und dann fahre ich wieder heim. Dann denken wir, ach Liebe, Aber wenn wir Jesus lieben, werden wir extrem unterwegs sein. Ganz ehrlich, der Paulus sagt, was ganz schön ist im Korintherbrief mal, er sagt, wenn ihr von Sinnen sein wollt, seid für Jesus von Sinnen. Für Gott. Wenn du unterwegs bist von Sinnen, wahnsinnig, nicht wahnsinnig, sehr hingegeben, dann für Gott. Jesus ist dir alles. Und dann sagt er, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, nur durch Christus. Das heißt, Christus ist und bleibt die Wahrheit, die Zentrale. Nicht die Gemeinde kommt in den Mittelpunkt, sondern Christus. Gott baut Gemeinde und Gott rechnet mit dir und hat einen großartigen Plan für dich in diesem Stadtteil Westkreuz, Aubing, für dich als Gemeindemitglied, für dich als Gast der Gemeinde, der Freien Baptistengemeinde Westkreuz. Und er baut auf dich in deinem Umfeld dort. Wisst ihr, ich kenne Christen, die fahren in München in einen anderen Stadtteil, um eine Gemeinde zu besuchen. Verstehe ich nicht. Manchmal kann der Grund sein, dass wir den Druck ausweichen wollen, dass ich in der Nachbarschaft die Gemeinde besuche, weil dann entsteht nämlich Druck. Da kann ich anonym unterwegs sein. Und wenn ich eine Gemeinde besuche, die weiter weg ist, da freuen sich alle, wenn ich komme, aber die freuen sich auch wieder, wenn ich gehe dann. Und ich habe keinen Druck. Aber Gott rechnet mit dir im Stadtteil Westkreuz Aubing. Ich habe einmal eine Kinderstunde machen dürfen in Aubing. Wir hatten da den Leben des Meerbus von der Barmer Zeltmission. 19 Nationen waren in der Kinderstunde. Kannst du dir das vorstellen? 19 verschiedene Nationen von Kindern. Waren vielleicht 25 Kinder, 19 verschiedene Nationen. Wenn das kein Vorrecht ist, um Ausländer zu erreichen, kein Vorrecht ist, um Menschen Jesus nahe zu bringen, nämlich kleinen Menschen, dann weiß ich auch nicht. Aber weißt du, da gibt es jetzt gerade ganz wenige nur, die Kinder- und Jugendarbeit machen. Gibt es welche? Es gibt auch niemanden, der wirklich das kann. Und das ist eine Herausforderung für uns selbst. Können wir zuschauen in unserem Stadtteil, dass etwas nicht stattfindet, obwohl die Gelegenheit riesig ist? In deiner Nachbarschaft kannst du zuschauen, wie Menschen gottlos dahin scheiden? In Schulgremien, dass du nicht vertreten bist mit der Meinung Jesu, die Wahrheit hochzuhalten. In Vereinen, frag mal den Joachim, der sitzt da hinten, der hat vorhin aus Bad Heilbrunn das Grußwort gestellt, wie der in einem Fußballverein die Sache Jesu hochhält. Das ist eine ganz interessante Sache. Sehr, sehr gut. Mir ein Vorbild. Wir beten dafür, für diese Gemeinde hier am Westkreuz. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass sie wieder erstehen darf. Wir danken, dass Gott diese Gnade geschenkt hat, diesen Tag feiern zu dürfen. Wir stehen im Gebet hinter euch. Ich weiß, alle hier im Raum stehen hinter euch im Gebet. Und wir hoffen, dass wir euch weiter dienen dürfen. Aber bitte vergesst nicht, ihr seid die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit in diesem Stadtteil. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Werk, was du hier getan hast. Herr, das ist unglaublich. Unglaublich, Herr, dass Gemeinde gegründet worden ist, wieder zerfallen ist, Herr, wieder gegründet wird, Herr, und dass du nie aufgibst. Das ist unglaublich, Herr. Das sind Wunder dieser Zeit, Herr, wo wir sehen dürfen, du siegst über Umstände, du siegst über rein Gründe, die uns wirtschaftlicher Art plagen, Herr. Wie viele Menschen sind durch diese Gemeinde hindurchgegangen und tun woanders ihren Dienst, Herr? Wir loben dich dafür. Wir bitten dich aber auch, dass du Menschen hinzutust, die treu sind, die vor Ort diese Gemeinde mitgestalten, die diese Gemeinde voranbringen, Herr. Wir bitten um Männer und Familien, Herr, in dieser Gemeinde. Und wir bitten dich, Herr, dass dieser Stadtteil Neuaubing erreicht werden darf. Danken dir, Herr, für das, was du getan hast. Für diese wunderbare, großartige Gnade.